Profil Podcasts.
Willkommen beim Profil Innenpolitik Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel aus der Profil Online-Redaktion. Die FPÖ hat ihre Politik zum Umgang mit den Identitären verändert. Abseits des Corona-Trubels ist es mittlerweile wieder in Ordnung, dass FPÖ-Politiker Kontakt zu den rechtsextremen Identitären haben. Was heißt das für die FPÖ? Spiegelt das einen Machtkampf zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickl wider? Darüber sprechen Profil-Chefredakteur Christian Reiner und Profil-Innenpolitik-Redakteur Gernot Bauer im heutigen Podcast. Davor sprechen die beiden aber noch über die aktuelle Corona-Situation. Warum greift der zweite Lockdown nicht? Sind wir, die Bevölkerung, einfach zu disziplinlos? Oder ist das aktuelle Corona-Management der Regierung einfach schlecht? Ist Marketing-Verpackung für Bundeskanzler Kurz in der Corona-Krise wichtiger als konkrete politische Inhalte?
Einmal mehr müssen, wollen und sollen wir in dieser Woche über die Corona-Situation in Österreich sprechen. Eben wurden die neuen positiv getesteten Fälle gemeldet, fast 4.000, 3.972. Etwas beschwichtigend wurde dazu gesagt, da könnten auch Nachnennungen sein. Aber es kann nun wirklich keine Rede davon sein, dass diese Zahlen stark sinken oder senken. Ja, sie steigen nicht mehr, aber sehr viel passiert nicht und da ist noch breiter Raum nach unten. So richtig kann sich niemand erklären, warum die harten Corona-Maßnahmen, der harte Lockdown nicht funktioniert und viel mehr nachschärfen geht oder ginge nun auch nicht mehr. Ganz im Gegenteil, die Bundesregierung will heute erklären, wie die leichten Lockerungen oder doch recht starken Lockerungen funktionieren sollen. Also der Handel wird wohl mit leichten Beschränkungen aufsperren, die Gastronomie und die Hotels nicht. Gernot, was ist denn, hast du eine über die breite Erklärung hinaus eine Erklärung, warum sich da so wenig tut, also warum die Fälle nicht massiv abnehmen, anders als beim ersten Lockdown?
Ich glaube, wichtig ist schon einmal festzuhalten, dass tatsächlich Einigkeit herrscht, dass sich zu wenig tut. Also die Dynamik ist einmal gestoppt, aber es gibt eine Seitwärtsbewegung bei den Neuinfektionen und Gesundheitsminister Anschober sagt selbst, wir sind weiterhin auf einem dramatischen Niveau. Warum tut sich zu wenig? Polemisch gesagt sind wir alle wieder mal schuld. Also man braucht ja nur offenen Auges ein bisschen durch die Innenstadt marschieren oder hier in Wien durch die Prater Hauptallee marschieren. Da gibt es ein paar Punschhütten und dort stehen nicht zwei, drei Leute in der Reihe, sondern bin selber vorbeimarschiert. 50 Meter.
Vorbeimarschiert und nicht eingekehrt.
Ich bin nicht eingekehrt, bin natürlich auch, habe auch lange, wenn da eine kürzere Reihe gewesen wäre, vielleicht hätte ich mir auch einen gekauft. Vielleicht war ich auch nur einfach zu faul, eine halbe Stunde auf den Punsch zu warten. Aber es sind eine sehr lange Schlange vor diesem Punschstand. Gut, jetzt waren die im Freien, vielleicht haben sich die nicht angesteckt. Aber es ist schon ein Zeichen dafür, dass die Disziplin der Österreicher sicher nachlässt. Also auch wenn man abends schaut, wie viele Autos unterwegs sind, wie viele Leute prinzipiell unterwegs sind in der Stadt, dann kann das nicht nur die erlaubten Fälle sein, nämlich dass man zur Arbeit fährt oder dass man unterwegs ist zu einem Arzt. Ich glaube, die Leute sind ein bisschen müde. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht vorwerfen. Es ist der zweite Lockdown, es ist früher dunkel, alles ein bisschen depressiver. Und das könnte doch einer der Gründe sein, warum dieser Lockdown nicht greift. Und dann kommen halt andere Dinge dazu. Wenn man jetzt wieder liest, dass ein steirisches Altersheim dermaßen befallen ist vom Virus, dass sogar das Bundesheer jetzt einschreiten muss, um dort die Pflege aufrechtzuerhalten, dann wundert man sich nur noch. Auch in Wiener Krankenhäusern hört man, gibt es in der einen oder anderen Abteilung auf einmal hohe Covid-Fälle, die aber offenbar von Besuchern hineingetragen wurde. Also zusammengefasst, eine Mischung aus Müdigkeit der Bevölkerung und immer noch Probleme, die Infektionen in den Griff zu bekommen, was in Schutzmaßnahmen betrifft.
Also mein subjektiver Eindruck ist exakt der, den du hast, auch im Vergleich zum ersten Lockdown. Ich wohne auch knapp an der Wiener Innenstadt, bin allerdings oft im Salzkammergut, aber vor allem in Wien, das ist kein Vergleich zu dem, was wir im März oder im April gesehen haben. Viele Autos unterwegs, viele Menschen auf der Straße, wenig Polizei, also gar kein Vergleich. Hinzu kommt natürlich jetzt auch, dass das anders als zumindest im April, als es wärmer wurde, jetzt wirklich winterliche Bedingungen herrschen und die Menschen zu Hause sind. Aber das, was man im eigenen Umfeld, aber auch im ferneren Umfeld auf den Social Media sieht und hört, die Regeln für Ausnahmen werden sehr weit interpretiert. Ja, die Menschen sind müde und die Zahlen gehen nicht runter. Das unterscheidet diesen zweiten Lockdown auch von dem in anderen Ländern. Also wenn Sebastian Kurz immer wieder auf Israel und seinen Freund Netanyahu hinweist, wo der zweite Lockdown ja sehr gut funktioniert, jetzt gehen die Zahlen wieder rauf, kein Vergleich mit Österreich, aber auch mit anderen Ländern in Europa, wo die Zahlen dann doch relativ schnell hinuntergehen. Das führt irgendwie jetzt, Sebastian Kurz, zur politischen Frage, was denn da so alles schief lief. Und so tendenziell habe ich schon den Eindruck, dass es auch etwas mit Glaubwürdigkeit oder mit der Kommunikationsstrategie dieser Bundesregierung zu tun hat. Irgendwo scheinen die Menschen zu spüren, dass da sehr viel Kommunikation und Strategie drinnen ist und vielleicht mehr Strategie und Taktik als jetzt ein wahrhaftiges Glauben an, hundertprozentiges Glauben an das, was kommuniziert wird. Heute ist in der Augsburger Allgemeinen ein Text erschienen. Die Augsburger Allgemeine ist nicht eine Zeitung der dortigen Fleischindustrie, sondern eine sehr bedeutende bayerische Zeitung. Und das ist eine beinharte Abrechnung mit Österreich und mit der Kommunikation der Bundesregierung, im Besonderen mit Sebastian Kurz, nämlich im Vergleich mit dem, was beim ersten Lockdown nötig war und was beim zweiten Lockdown nötig wurde und wie es kommuniziert wurde. Wir wissen alle, dass beim und nach dem ersten Lockdown sich die Bundesregierung, besonders die Bundeskanzler, gebrüstet hat als die Besten weltweit, wenn nicht sogar im Universum. Und jetzt wissen wir, dass die Zahlen ganz besonders schlecht sind. Es wird der Vergleich gezogen zu Frankreich und Spanien. Und ich glaube, wir waren bei den Neuinfektionen auf die Bevölkerung gerechnet, hinter Georgien, vorsichtig interpretiert, aber hinter Georgien an zweitschlechtester Stelle. Und die Bilanz dieser bayerischen Zeitung ist eben, dass da sehr viel Hybris und sehr viel Kommunikation drinnen war und dass viele jetzt der österreichischen Regierung auf den Kopf. Natürlich muss man dazu sagen, die Bayern sind besonders, wenn man so sagen will, angefressen, zumal Sebastian Kurz ja dezidiert mal auf München als eine Corona-Drehscheibe, hieß es, glaube ich, hingewiesen hatte. Und natürlich auch nicht nur die Italiener, sondern auch die Deutschen meinte, wenn er gesagt hat, dass aus dem Ausland Fälle importiert werden. Also bemerkenswerter Text, auch nicht von dieser Ironie oder von dem Zynismus getragen, den man sonst manchmal zum Beispiel im Nachrichtenmagazin Der Spiegel oder in anderen deutschen Medien zu beobachten ist, sondern schon eine knallharte Analyse von jenseits der Grenze.
Ja, ein Vorwurf begleitet Sebastian Kurz ja, seit er die ÖVP übernommen hat oder eigentlich seit er Außenminister geworden ist, nämlich, dass ihm der Verkauf von politischen Maßnahmen wichtiger ist als die Politik selber, beziehungsweise, dass er jede politische Maßnahme daran misst, ob sie ihm irgendwas bringt in der öffentlichen Meinung. Und dieser Vorwurf ist sicher nicht ganz ungerechtfertigt. Also erinnern wir uns zurück an die Pressestunde vor 2 Wochen im ORF. Der von dir angesprochene Vergleich mit Israel, der nervt schon richtig. Also, glaube ich, in jeder Rede verweist der Bundeskanzler auf Israel. Jetzt ist die Lebensrealität von Israel, einem Land am Mittelmeer, mit einer völlig anderen Klima, mit völlig anderen Kultur, mit völlig anderen Soziodemografie, völlig anders. Also, ich will nicht, dass sich unser Bundeskanzler uns immer mit Israel vergleicht, sondern natürlich mit Deutschland. Gerade was Westösterreich betrifft. Also, die alle an Bayern grenzen, Baden-Württemberg, also dieser Vergleich mit Deutschland fällt natürlich verheerend aus. Und das muss man natürlich dem Bundeskanzler anlasten. Jetzt fährt er eh schon eine Gegenstrategie in der öffentlichen Meinung, nämlich in Hintergrundgesprächen lässt er immer wieder durchscheinen. Er selbst wollte ja viel früher einen harten Lockdown. Auch in Interviews spricht er das eigentlich mehr oder weniger offen aus, dass er da von den Ländern, anderen Interessensgruppen, der Wirtschaft und auch vom Koalitionspartner gestoppt wurde. Das mag schon so stimmen. Nur er ist natürlich der Regierungschef und wenn er sich irgendwo durchsetzt, dann brüstet er sich damit schon auch. Also, dass auch in dieser heiklen Frage für uns alle schon sehr stark der Bundeskanzler und sein Umfeld auf die Verpackung und den Verkauf der Corona-Politik setzen, ist evident auch am Beispiel der Massentestungen. Also jetzt, wir haben letzte Woche drüber diskutiert, auch wenn sie jetzt nicht so ablaufen, die Massentests, wie gewünscht und sicher nicht alles okay ist, glaube ich doch, aus meiner Laiensicht, aus meiner aber halbwegs fundierten Laiensicht, dass die notwendig sind. Aber natürlich hat man wieder den Eindruck, der Bundeskanzler brauchte eine Botschaft bei seiner Pressestunde. Und da wurden diesen Massentests einfach beschlossen. Das kritisiert nicht nur der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker, der eigentlich überhaupt nichts Gutes finden kann natürlich an der Bundesregierung, ist ein anderes Thema, sondern selbst natürlich die Länder kritisieren das, dass sie da etwas überfahren wurden, mit zum Beispiel mit dem Zeitpunkt, an dem der Bundeskanzler und die Bundesregierung diese Massentests durchführen wollte. Also Sebastian Kurz, hat man hin und wieder den Eindruck, ist jetzt ein bisschen am Ende seiner persönlichen Fahnenstange angekommen, dass ihm die Tools, die Werkzeuge ausgehen, die er noch Politik machen kann. Und natürlich jetzt vielleicht bietet sich für ihn jetzt ein nächster Bereich, wo er punkten könnte. Das ist nämlich die Debatte um den Skiurlaub. Also hier hat sich ja schon die Regierung sehr explizit Vorschläge aus Bayern oder Hinweise oder Mahnungen aus Bayern und Italien verbeten. Was auch richtig ist. Natürlich sind wir ein souveräner Staat und die Bundesregierung soll darüber entscheiden, ob wir Skifahren gehen können oder nicht. Aber man sieht schon wieder ein bisschen, dass das so zu einer Fahnenfrage hochgechased wird und dass da schon wieder mitgedacht wird, die öffentliche Meinung. Nicht jetzt, ist es jetzt zulässig, dass wir die Skigebiete öffnen, zumindest für Tagestouristen oder nicht?
Ja, völlig deine Meinung, das meinte ich eben auch damit, dass da oft die Kommunikation im Vordergrund steht und man das Vertrauen nicht nur von uns Meinungsmachern, also Journalistinnen und Journalisten, sondern auch der Bevölkerung in die Maßnahmen entsprechend sinkt, weil eben jeder spürt, wie sehr die Message im Vordergrund steht. Ich glaube, es wird jetzt mit diesen Öffnungen und mit dem von dir angesprochenen Mixed Messages rund um den Wintertourismus zu einem weiteren Chaos kommen, Chaos nämlich tatsächlich in der Corona-Bekämpfung, aber erst recht Chaos in der Frage, was jetzt richtig und was jetzt falsch ist. Man muss sich ja bei Wintertourismus nur anschauen, wiederum Lobbys gegeneinander arbeiten. Also nennen wir es Mittelösterreich, Salzburg, Oberösterreich, vielleicht auch Teile der Steiermark, sind ja wesentlich mehr für eine oder stärker für eine Öffnung des Wintertourismus, der Skigebiete, weil dort der Ausländeranteil wesentlich geringer ist als zum Beispiel in Tirol unter den Touristen, also in Tirol und in Vorarlberg, wo am Arlberg 80% Ausländer sind, die nun nicht kommen werden. Also da entsteht wiederum eine Bruchlinie, eigentlich auch eine Bruchlinie innerhalb der ÖVP, da es sich hier um Wirtschaftstreibende handelt. Und das Chaos wird groß sein. Ebenso das Chaos rund um die Frage, was darf wann die Gastronomie, was werden die Schulen tun dürfen. Also offensichtlich die Matura-Klasse wird jetzt doch einrücken müssen, der Rest der Oberstufe nicht und so weiter. Also es wird sehr, sehr unübersichtlich, was, glaube ich, faktisch die Bekämpfung schwierig macht. Und erst recht die zukünftigen Monate. Wir sind ja noch lange, lange, lange nicht am Ende der Bekämpfung dieser Epidemie. Da werden jetzt langsam Impfungen kommen und so weiter. Und die Kommunikation müsste ja noch in den nächsten 6 Monaten, 12 Monaten funktionieren. Nochmal so lange, wie sie bisher anfangs funktioniert und jetzt nicht mehr funktioniert. Und die Glaubwürdigkeit sinkt in einem verheerenden Maß, was für uns alle sehr schwierig werden könnte.
Vor allem, wenn man jetzt sich überlegt, was würde bei einem dritten Lockdown sein? Also zu Beginn des zweiten Lockdowns. Bei Beginn des zweiten Lockdowns war auch ich zum Beispiel persönlich noch entspannter und bilde mir ein, dass ganz Österreich war ein bisschen entspannter und gesagt, naja, schauen wir es uns noch einmal an. Und es wurde damals schon ein bisschen diskutiert, ja, vielleicht wird es dann einen dritten Lockdown geben im Jänner. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, nach den Erfahrungen der letzten 2 Wochen, wenn das Ganze jetzt ein drittes Mal passiert, dann im Jänner, dann wird es langsam, glaube ich, schon, geht es echt schon auf die Substanz. Also dieses Auf und Ab. Das war vielleicht die große strategische Fehlentscheidung der Bundesregierung, dass man zu strikt in die eine und in die andere Richtung war. Zu strikt im Frühjahr das Land runtergefahren hat und dann zu strikt auch wieder, zu radikal das Land wieder aufgesperrt hat. Jetzt wieder sehr radikal zugesperrt hat. Und jetzt schauen wir dann, vielleicht jetzt scheinen doch die Öffnungen doch ein bisschen ruhiger, ein bisschen gedämpfter vonstatten zu gehen. Natürlich kann man immer sagen, konnte man das der Bundesregierung im Frühjahr vorwerfen. Heute sind wir gescheiter, aber man kann ihnen sicher vorwerfen, dass sie den zweiten Lockdown zu spät gestartet haben, dass das absehbar gewesen wäre. Und ob ein dritter jetzt auszuhalten ist, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Drum auch glaube ich, dass heute bekannt wird, dass eben nicht komplett wieder aufgesperrt wird, dass sogar bei den Schulen eher ganz vorsichtig nur die Lockerung passieren werden und Skifahren wirklich nur bei Tagestouristen sein wird. Es würde auch die bisherige Linie des Bundeskanzlers konterkarieren, wenn er jetzt auf einmal zu sehr wieder aufsperren lässt. Also, und wenn es aber die Hotels ab morgen wieder offen wären, was nicht der Fall sein wird, dann kann man ihm zu Recht vorwerfen, dass er da Klientelpolitik betreibt.
Absolut. Sprechen wir abschließend noch über ein ganz anderes Thema, nämlich über eine eigenartige Kehrtwendung der Freiheitlichen Partei Österreichs beziehungsweise eines Teils der FPÖ. Gernot, du hast das genauer beobachtet. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was da gerade passiert.
Ja, es ist eine interessante Kehrtwendung, eine völlige Neupositionierung der FPÖ, die ein bisschen natürlich Corona-bedingt untergegangen ist. Es geht um einen jungen FPÖ-Funktionär aus Salzburg, der hatte Kontakt zu den notorischen Identitären, also einer wirklich rechtsextremen Gruppe. Und selbst für die FPÖ war in den vergangenen Jahren ein Kontakt zu den Identitären tabu. Und jetzt hat auf einmal der Generalsekretär Michael Schnedlitz bekannt gegeben, dass diese Distanzierung der FPÖ von den Identitären definitiv vorbei sei. Also dass man niemanden vorschreiben kann, der ein freiheitlicher Funktionär ist, mit wem er sich trifft, mit wem er Kontakt hat, und dass hier das einzige Korrektiv das Strafrecht ist. Also politisch kann man sich mit Rechtsaußen, Rechtsextremen, Neonazis vielleicht treffen, wie man will. Solange man das Strafrecht nicht verletzt, ist das kein Problem. Wie kam es zu der vorigen Situation? Mit den Identitären ist die FPÖ immer wieder angestreift, bis sie dann in die Bundesregierung kam. Da hat dann die ÖVP darauf bestanden und der Bundeskanzler Kurz, dass das endgültig eingestellt werden muss. Und dann gab es sogar einen Vorstandsbeschluss der FPÖ, dass wer immer bei den Identitären Mitglied ist, aus der FPÖ ausgeschlossen wird. Und es wurde ein Cordon sanitaire um die Identitären gelegt, der jeden Freiheitlichen verboten hat, mit den Identitären Kontakt zu haben. Und das ist jetzt aufgelöst worden. Und interessant ist in diesem Zusammenhang schon die Position des Parteiobmanns Norbert Hofer. Und der verweist eben auf diesen gültigen Beschluss der Partei, dass es eben keine Berührungen geben soll zwischen Identitären und der FPÖ. Und dass die Haltung, dass seine persönliche Haltung gegenüber dieser rechtsextremen Gruppe weiterhin aufrecht ist. Wie kann man das Ganze jetzt interpretieren? Dahinter steckt doch ein Kampf um die zukünftige Ausrichtung der FPÖ zwischen Norbert Hofer einerseits und Herbert Kickl andererseits, wenn man das so auf zwei Personen fixieren könnte. Kickl ist sicher auch für die Position des Michael Schnedlitz, des Generalsekretärs, dass man sich die Tür zu den Identitären offen lassen muss. Kann man die Frage stellen, warum ist das so? Natürlich rechts, wo sich Norbert Hofer bewegt, rast natürlich die ÖVP, und die letzte Wahl hat gezeigt, dass in diesem rechten, rechtslastigen Segment der Wählerschaft die FPÖ von der ÖVP abgeräumt wird. Das heißt, die FPÖ muss noch weiter nach rechts gehen, um neue Wählerpotenziale zu erschließen. Und da geht Herbert Kickl auch vielleicht nicht über Leichen, aber da ist ihm jedes Mittel recht, und wenn es auch Kontakte zu den Identitären sind.
Eine spannende Entwicklung bei den Freiheitlichen sein. Offensichtlich funktioniert dieses, nennen wir es, bipolare Konzept nicht sehr gut, und es wird möglicherweise, oder es im Hintergrund gibt es den Streit, der noch nicht ausgesprochen ist. Es wird sehr spannend sein, das zu beobachten. Lieber Gernot, herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie wieder bei uns waren. Ich darf Ihnen ein bisschen einen Ausblick oder auch ein bisschen was so rund um unsere Podcasts erzählen. Wir machen fast jeden Tag einen Podcast. Wir machen unter anderem jetzt mehrfach auch den Christa Zöchlings Geschichtspodcast. Podcasts bei uns haben der Podcast, den wir zum Beispiel jetzt Innenpolitik-Podcast am Mittwoch haben, bis zu 10.000 Zurufe, Abrufe. Das heißt, es funktioniert richtig gut und wir sind sehr glücklich, dass wir Sie mit unseren Gesprächen interessieren können. Kleiner Ausblick auf die Printausgaben bis, sagen wir mal, bis Weihnachten. In dieser Woche wird die Titelgeschichte aller Voraussicht nach mal nichts mit Corona zu tun haben. In der Woche darauf vielleicht schon oder vielleicht auch nicht. Das will ich Ihnen nicht verraten, weil am 13. Dezember erscheint unsere jährliche Ausgabe mit dem Menschen, der Person des Jahres auf der Titelseite. So viel kann ich Ihnen verraten, wer es ist und ob der oder die mit Corona zu tun haben oder nicht, will ich Ihnen noch nicht verraten. Und am 20. Dezember erscheint, wie in der Tradition der letzten Jahre so oft, unsere X-Large-Ausgabe, eine Art Jahresrückblick, der aber auch eine Vorausschau ist in einem Sonderformat. Das Heft ist wesentlich größer als sonst. Für viele von Ihnen wahrscheinlich, natürlich auch von uns, auch ein Sammelstück. Das ist dann am 20. Dezember. Vielleicht darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir, wie Sie vielleicht wissen, einen täglichen Newsletter haben, der Morgenpost heißt. Falls Sie ihn nicht beziehen, gehen Sie bitte auf www.profil.at. Dort müssten Sie Ihre Mailadresse eintragen, damit wir Ihnen diese Morgenpost täglich als Newsletter zuschicken können. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich auch dafür interessieren. Und wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich für heute einmal mehr und wünsche noch eine restliche gute Woche.